Oh, Hallöchen, ich habe mir mal wieder die Jungs geschnappt, den Gabriel und den Manuel. Hallöchen.
Hi.
Und ja, wir wollten euch ein bisschen was erzählen über die Filme, die wir doch letztens geguckt haben. Fangen wir am besten noch gerade an mit die Tribute von Panem, Hunger Games. Hatten wir ja letzten Filmer-Podcast schon drüber gesprochen und jetzt habe ich ihn endlich gesehen, zweimal sogar, ich war zweimal im Kino. Es geht ja um das postapokalyptische Nordamerika nach einer unbekannten Katastrophe in einem unbekannten Jahr in der Zukunft. Und alles, was man weiß, ist, dass das einst so große Land Nordamerika in 13 Distrikte unterteilt wurde, die von der Hauptstadt, dem Kapitol, regiert werden und sich nun Panem nennt. Distrikt 13 hat sich dann irgendwann gegen die Führung des Kapitols aufgelehnt, wahrscheinlich vor 75 Jahren, 74 Jahren, weil es die 74-jährigen Hungerspiele sind. Die 74. Hungerspiele, so. Ja, das Kapitol hat Distrikt 13 allerdings besiegt. Und als Erinnerung an dieses Vergehen müssen die übrig gebliebenen Distrikte jedes Jahr einen Tribut in Form von einem Mädchen und einem Jungen im Alter von 12 und 13, 12 und 18 darbringen. Diese Tribute treten dann in einer Arena gegeneinander an, bis aus den 24 Tributen einer als Sieger hervorgeht. Ja, Katniss Everdeen, gespielt von der super genialen Jennifer Lawrence, vertritt, nachdem sie anstelle ihrer kleinen Schwester Primrose Everdeen sich freiwillig gemeldet hat, den Distrikt 12, ihren Distrikt, wo sie aufgewachsen ist. Und der männliche Tribut ist Peter Mellark. Ja, den kennt sie eigentlich so nicht wirklich. Ja. Und darum geht es eigentlich, um dieses Spiel, um dieses Hunger Games, dass die da in dieser Arena um den Tod kämpfen müssen. Und das ist, ich habe jetzt auch die Bücher alle komplett fertig gelesen und man kann, ich verrate natürlich nichts, man kann jetzt die Hunger Games eigentlich so als Intro von was ganz Großem nennen, ja. Weil, also es kommt wirklich noch ein Riesending. Es kommt noch, es wird nur noch geiler. Also, ja, also es ist nur so ein Intro. Sollte es nicht aufgeben. Die uns anderen beiden Jungs hier. Weil es wird wirklich noch. Es wird wirklich noch geil. Es wird wirklich geil. Also.
Schon mal gut, dass du
Ja.
sagst, es wird geil.
Ja.
Es wird wirklich noch geil. Ja, also. Es kann sein, dass der erste Teil den meisten. Ja. Ich kann es nicht verstehen, weil ich fand ihn super geil.
Was fandst du denn an dem Film gut?
Also.
Oder
Ich habe mir
supergeil?
einen Haufen Notizen gemacht. Also einmal, es spiegelt halt die Perversität des heutigen Fernsehs da. Und es gibt noch mehrere Kritikpunkte, aber das ist so die Hauptaussage von dem ersten Teil. Von dem zweiten und dem dritten Teil da geht es auf noch was anderes ein, aber in dem ersten Teil geht es eigentlich nur darum, dass das heutige Fernsehen, die heutige Gesellschaft eigentlich auf Fremdscham aus ist und sich daran aufgeilt und ja, es ist einfach eine super Buchverfilmung. Es ist so super, super nah am Buch und ganz viel, also es ist mir jetzt aufgefallen, als ich den das zweite Mal gesehen habe und jetzt auch die Bücher fertig habe, dass ganz viele kleine Details aus dem Film, wie jetzt zum Beispiel die Rosen von dem Präsident Snow, wo man ja sieht, dass er die Rosen pflückt, ist noch super, super wichtig vor allen Dingen für den zweiten Teil. Und die Beklommenheit und die Angst der Tribute wird einfach so super geil auf die Leinwand gebracht. Vor allem in der Szene in dem Zug, wo dann Peter Josh Hutcherson, oh Gott, genau, dann da weint und so unheimlich verzweifelt reinguckt. Das ist einfach, das ist wirklich die zwei, Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson, machen einen super Job. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Vor allen Dingen Jennifer Lawrence spielt Katniss perfekt. Das ist die perfekte Katniss. Es ist, wie sie im Buch beschrieben wird. Genauso ist sie. Ja, es gibt keine charakteristischen Stereotypen. Eine starke Frau ist in der Hauptrolle, was natürlich sowieso immer angefällt, jedenfalls mir. mir gefällt es, dass man nicht weiß, was passiert ist vor der Aufteilung in Panem, was da, in welchem Jahr man sich befindet, was passiert ist, weil es ist, wenn man das nachher in einem Ganzen sieht, in dieser ganzen Trilogie, ist das, ja, ist es eigentlich ein positiver Punkt, weil es führt einen noch so ein bisschen mehr da rein, denn man hat Interesse an dieser ganzen Story. Was mich bisschen gestört hat, waren, dass einige Sachen leider vergessen wurden, zum Beispiel die Avex. Das sind Das sind Diener des Kapitols, das kann man ruhig erklären, das ist nicht so schlimm, das sind keine Spoiler. Das sind Diener für das Kapitol, die einmal in den Distrikten gelebt haben, die dann die Zunge rausgeschnitten bekommen, damit sie nicht mehr reden können. Als Strafe. Die haben in dem Distrikt irgendwas falsch gemacht und dann müssen sie den Tributen helfen. Also die bedienen. Das ist vor allen Dingen für den dritten Teil wäre das sehr wichtig gewesen. Ich hoffe, sie kriegen es noch irgendwie rein. Was mir auch super gefallen ist, was ich auch im Nachhinein erst gesehen habe, ist, dass Susan Collins, die Autorin der Bücher, ist Mitproduzentin und Drehbuchautorin, was man merkt, weil, wie gesagt, es ist super nah am Buch. Bei Harry Potter ist das Problem, ja gut, J.K. Rowling liest sich die Drehbücher durch, aber allein, dass da Sachen hinzugefügt werden und weggelassen werden und total verändert werden, macht halt, ja, ich fand Harry Potter an sich gut, aber als Buchverfilmung schlecht. Und das ist halt bei Die Tribute von Panem ist es ganz anders, da fand ich es eigentlich beides gut. Film sowie Buch.
Kann auch sein. Also wenn du es nur als aus dem Gesichtspunkt der Buchverfilmung so siehst, okay, da kann ich nichts zu sagen, aber ich würde einen Harry Potter mit einem Panem nie vergleichen. Das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Ich finde, ein Panem wird nie ansatzweise rankommen an einen Potter.
Weil es auch eine ganz andere Zielgruppe anspricht.
Das Twilight-Publikum.
Also nein, zumindest gar nicht. Gar nicht. Diese Dreiecksbeziehung, das rauskommt, die ist überhaupt null wichtig in der Story. Auch in dem Buch nicht. Die rückt total in den Hintergrund. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das jetzt, allein weil Teil 3 heißt ja gefährliche Liebschaften oder sowas auf Deutsch. Teil 3. Teil 2 heißt.
Teil 2 vom Film heißt auch gefährliche Liebschaften.
Und Teil 1, 2 und Teil 3. Ich weiß nicht, ich habe die Dinge alle auf Deutsch, auf Englisch gelesen, ich weiß es nicht. Man denkt es auf jeden Fall, dass die Dreiecksbeziehung da unheimlich wichtig für die Story ist, aber ist die gar nicht. Die rückt total
deswegen, in den Hintergrund. Deswegen sage ich, meine ich das gar nicht, es ist wie Twilight. Das ist vom allgemeinen Empfinden, wenn ich den Film sehe, erinnert mich das an Twilight.
Ja, aber warum?
Vielleicht weiß ich nicht. Epische Story im Hintergrund angedeutet und dann nie so auf den Punkt gefahren.
Das Ganze,
was du jetzt erzählt hast, das war irgendwie so. Du hast das Buch gelesen, daher kannst du die Hintergrundstory. Die Hälfte von dem, was du eben gesagt hast, war mir unbekannt und ich habe den Film gesehen. Weißt du, das wurde im Film nicht prägnant rübergebracht, dass zum Beispiel der Riesenbezirk da gewonnen hat und alle anderen besiegt wurden. Das kam
das
nicht
ist,
so
wird ganz über... am Anfang, das wird ganz am Anfang aber erzählt. Ganz am Anfang in
diesem, ja, mit es wird Schriften. einmal erwähnt halt. Aber die Stimmung, dass da wirklich ein Bezirk gesiegt hat, das kam nicht so rüber. Es kam eher so, die Bezirke hätten sich alle geeinigt und so.
Ja, also die wurden sich geeinigt, sagen wir es mal so, diese wurden von dem Kapitol ja erzwungen. Ja, das ist, ja gut, das ist natürlich was anderes. Ich kenne die Bücher, ich kenne das alles. Ich konnte, als Katniss in der Arena war, wusste ich genau, was sie in diesem Moment denkt. Weil ich mich halt in dieses Buch erinnern konnte, das stimmt.
Ja, und uns ist sie einfach nur kalt und, keine Ahnung.
Ich fand die Waldszenen fand ich so ermüdend. Dann sterben dort Kinder, bei einem ist es egal, beim anderen wird eine halbe Stunde Story draus gemacht. Ja. Dann ist es vorbei am Ende. Ich weiß das gar nicht, wo dort eine Fortsetzung ran soll. Ich war total.
Das ist es. Man denkt, verdammt, wie sollen das jetzt noch weitergehen? Ich meine, die können ja nicht nochmal Hunger Games machen. Wie blöd wäre das denn? Das ist das. Guckt euch bitte auch den zweiten Teil an. Und auch bitte den dritten.
Natürlich ja, wird das angeguckt, aber es ist halt so, ja.
Ich hoffe.
Tut mir leid, aber der ist nicht nachvollziehbar für mich.
Ich hoffe, die machen da noch was draus. Ich hoffe, die machen das besser, weil ich kann euch beide komplett verstehen, weil, wie ihr sagt, es kommt halt nicht so rüber, wie das in dem Buch beschrieben wird, wie dramatisch das damals alles ist, wie dramatisch das auch in Distrikt 12 ist. Man kriegt noch nicht mal mit, das ist mir auch aufgefallen, man kriegt noch nicht mal mit, dass Katniss fast am Verhungern ist, als Peter ihr das Brot hinwirft.
Das kriegt man nicht mit, ne?
Das wird nicht richtig dargestellt, weil, na gut, Jennifer Lawrence ist auch ein bisschen mollig im Gesicht, okay. Aber
Die liegt einfach nur im Schlamm.
Ja, genau, die liegt einfach nur drum. Man weiß nicht, ist die jetzt am Verhungern? Hat die einfach nur Hunger? Keine Ahnung, die liegt einfach da. Das stimmt, die war kurz vorm Verhungern. Also die ist fast gestorben.
Das muss man doch in einem Film rüberbringen können. Das ist nämlich, wie gesagt, man guckt sich den Film an und hat nur oberflächliche Informationen. Man sieht nur krasse Bilder, wie zum Beispiel Kinder, die sterben oder diese riesige Parade und so Sachen, aber der komplette Hintergrund wird kaum vermittelt. Das bleibt alles total oberflächlich. Emotionslose Bilder. Ich weiß, Katniss ist emotionslos, hast du mir ja schon mal gesagt, aber
genau, ja,
Katniss muss man doch irgendwie einen Sympathieträger haben und der fehlt komplett in dem Film. Woody Harrison macht das, oder nee, wie hieß er?
Woody Harrison? Ja, Woody Harrison.
Den finde ich so so falsch besetzt, den Typen dort.
Ja. Ich mag den, aber... super, der ist prima, der ist ein prima Haymitch, der ist wirklich
gut. Ja, weil du weißt, wie der im Buch ist, aber im Film gehört das so nicht dahin.
Nee, ich finde den dort übelst albern, weiß ich nicht.
Ja, das ist
du
halt
hast gesagt, stereotype Charaktere gibt es nicht. Genau, er ist so ein stereotyper Charakter. Am Anfang total versoffen, will den am liebsten gar nicht helfen, wird den zur Seite gestellt, den beiden Tributen. Und gegen Ende hin wird er sowas wie der Ziehvater von denen. Kommt zumindest so vor im ersten Teil. Ich weiß ja nicht, wie es in den Büchern ist.
Naja, der wird noch richtiges Arschloch. Der bleibt versoffen. Der ist von vorne bis hinten versoffen. Der bleibt in der ersten, im ersten Buch ist er versoffen, im zweiten ist er versoffen, im dritten ist er noch versoffener.
Also und wie gesagt,
hasse Haymitch im dritten. Schrecklich.
Ich war ziemlich enttäuscht, nachdem du uns so den Mund wässrig gemacht hast, die ganzen Medien auch. Dachte ich dann so, okay, das war's jetzt. Das ist jetzt dieses neue große Ding. Ja, brauchen wegen mir eigentlich keine weiteren Teile drehen. Aber, das soll halt jeder selber entscheiden.
Also, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn jemand das hört, lest zuerst die Bücher. Das ist auf jeden Fall ein Muss. Und wenn, vielleicht sogar nachher noch die Bücher lesen. Anschließend. Ich hätte
ansatzweise Interesse daran, jetzt noch ein Buch davon zu lesen.
Die Bücher sind aber ganz, das ist der Wahnsinn. Ich habe die Dinger innerhalb von einer Woche hatte ich alle Bücher durch, weil ich saß auch 3 Tage später noch danach und hab teilweise geheult, weil das Ende einfach, das ist, dir geht das so nah, weil es hat kein richtiges, ich will es nicht verraten, es ist einfach nur, es geht einem so super nah. Alles, was noch passiert im dritten und was im dritten passiert, das ist einfach.
Wieso kommen noch ein paar Kerle diese Friendzone einfach so?
Nein, das ist ja gar nicht die. Upsala. diese Dreiecksbeziehung ist allen eigentlich total egal. Und die hat eigentlich mit dieser Story gar nichts zu tun. Es geht im Prinzip um Krieg. Ich kann es nicht erzählen. Ich will niemanden spoilern.
Es wird wirklich in Teil 2 um Krieg geht. Weil wie du eben schon gehört hast, Teil 2 heißt ja gefährliche Liebschaften. Vielleicht lassen die Teil 2 auch einfach aus.
Ich hoffe.
Könnte man Hollywood auch zutrauen, dass die einfach mal ein Buch überspringen.
Nee, machen die nicht. Das ist Susan Collins, ist damit Produzentin und Drehbuchautorin. Und sie hat schon gesagt, es waren ja Gerüchte, dass Robert Pattinson vielleicht im zweiten Teil mitspielen soll. Und genau, und genau so habe ich auch reagiert. Und Mila Kunis und wenn ich alles noch da mitspielen sollte. Und dann hat Susan Collins schon gemeint, sie hat da keinen Bock drauf, sie will gute Sachen, will einen guten Film abliefern und dir ist Box Office im Prinzip scheißegal.
Es wäre schön, wenn sie eh einen guten Film abliefert, dann aber was ich halt lustig finde, ist, dass der Regisseur halt abgesprungen ist und den zweiten Teil halt nicht dreht.
Wenig,
ja.
Weil er zu wenig Kohle kriegt, das ist ein Idiot, ey.
Ich hatte aber erkannt, ja, einfach, dass
der,
das.
Wer den Kopf für sowas hinhalten muss, der muss auch viel Kohle bekommen.
Ja. Naja, der hat 85% bei Rotten Tomatoes, 7,6 von 10 Sternen bei Internet Movie Database, 75% bei Celluloid, Filmstarts.
7,6 Sterne bei der IMDb.
Ja. Filmstarts 4 von 5 Sternen, Filmkritiker.com 8,5 von 10. Bei den Besuchern und 4 von 5 Sternen bei der Redaktion. Und alle, die ich jetzt gesehen, die mit denen ich jetzt da drin war, haben alle gemeint, die wären super und die kennen die Bücher nicht. Also ich denke, der Film ist so, der spaltet. Es ist Love It or Hate It, wie bei Rocky Horror Picture Show.
Ah ja, ist eher wie bei Sucker Punch, ne? Sucker Punch cool ist.
Ja, Sucker Punch.
Nein,
ich hasse Sucker Punch, ich liebe Sucker Punch.
Ich auch.
Sucker Punch war cool. Der war genial.
Ja, also wie gesagt, es ist halt, ich gebe ihm auf jeden Fall den nächsten Teilen eine Chance, aber ich werde mit dem Film jetzt nicht grün, also hat es bei Movie Reporter, mit dem ich übereinstimme, hat von der Redaktion 80% bekommen und von den Votes von den Leuten 55%, also man merkt halt, die Leute sind halt hin und her gerissen, ne?
Ja, das ist so ein...
Er war einfach überhyped.
Das kann auch sein, dass das Problem ist.
Hätte man eine normale Trilogie hingestellt, dann wäre die Erwartung nicht so hoch gewesen. So ist man mit einer riesigen Erwartung reingegangen. Man hätte echt gedacht, man sieht jetzt hier fast einen neuen Herr der Ringe-Teil. Weißt du? Also von der Atmosphäre her, dass man auch so in die Welt reingesaugt wird. Und
das passiert dir halt beim Buch. Das passiert dir halt beim Buch, dass du da wirklich...
Ja, aber man geht Filme gucken, um einen Film zu gucken und nicht um ein Buch danach lesen zu müssen, um den Film zu verstehen.
Das stimmt, das stimmt.
Ich finde, die größte Fehlbesetzung neben Woody Harrison, ja, ist, wie heißt die Olle, die dort die Moderation macht? Ja, Elizabeth Banks, ich mag die, aber wieso macht die doch diese Rolle? Da war ich total verwirrt.
Ja, aber die, ja, das ist halt wieder genau das wie bei Katniss. Every Trinket ist so. Die ist so, die wird halt, die ist wirklich Baller. Die wird im Kapitol großgezogen, die kennt sich damit nicht aus. Die weiß, dass sie Kinder in den Tod schickt, aber für sie ist das halt witzig. Genauso wie für die ganzen anderen Leute im Kapitol. Für sie ist das kriegt man im zweiten und im dritten Teil mit dem Prep-Team von Katniss, mit den Leuten, die sie halt vorbereiten.
Für was auch immer.
Die wurden halt leider auch viel zu wenig dargestellt. Octavia und so und Flavius, die sind richtig lustig in den Büchern eigentlich. Ah, eigentlich habt ihr recht, verdammt.
Ich würde fast sagen, an der Stelle jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Film.
Genau,
der die ist. Die Grundeinstellung wissen die Leute ja jetzt inzwischen und jeder soll sich seine Meinung bilden.
Das sowieso. Da bin ich ja sowieso immer für. Einfach selbst angucken.
Weil der nächste Film ist genauso wie dein Film, mit dem sich die Leute bestimmt dann einige aufregen, weil sie es nicht verstehen und einige werden ihn lieben, weil sie es verstehen.
Gut. Dann, genau, eine sehr schöne Überleitung. Iron Sky, lieber Mann.
Ja, ich habe ihn gesehen und ich liebe den Film. Also ich liebe selten Filme. Ich finde Filme meistens nur toll, aber der Film ist echt was jeder mal, zumindest ein bisschen mal gesehen haben sollte. Iron Sky, im Prinzip handelt es sich um Nazis vom Hintermond. Es geht darum, es ist das Jahr 2017 oder 2013, ich weiß es gerade nicht mehr. Und auf der Erde läuft natürlich mal wieder alles schief. Die Amerikaner bin total, Ölkriege und all der Scheiß, weiß ja jeder. Und parallel von der kompletten Erde hat sich auf dem Mond, hinter dem Mond, auf der dunklen Seite des Mondes, 1945 eine Nazi-Delegation aufgebaut, haben da oben einen Bunker hingestellt in Form eines riesigen Hakenkreuzes und haben da halt bis 2013 ihre Kultur weitergelebt. Und bevor die Leute jetzt denken, ach ja, Nazis, da haben sie da oben wahrscheinlich die Juden verfolgt oder so.
Also die haben da im Prinzip dieses tausendjährige Reich, in Anführungszeichen, was bei Hitler schiefgelaufen ist, haben die da hingekriegt am Mond. Cool.
Genau, die haben da oben...
Ja, also jetzt von der Idee her.
Nee, ja.
Pass mal auf, das ist nämlich das Kontroverse an dem ganzen Film ist, die Generation, die da oben lebt, ist 2 bis 3 Generationen nach dem wirklichen Original-Nazis. Also man merkt das auch später, wenn die dann auf die Erde zurückkommen. Die Nazis selbst wollen der Welt das Gute wiederbringen. Also da geht es nicht mehr darum, irgendwen umzubringen oder so, sondern die wollen zum Teil echt nur noch Frieden stiften. Und in einem großen Gesamtwohlleben, was halt von ihnen geführt wird. Klingt ein bisschen abgedreht, aber im Film wird das alles super erklärt. Und auch diese komplette Technik, die Nazis da auffahren, klasse. Also gibt ja den Trailer, wo man zum Beispiel sieht, dass der eine also ganz am Anfang vom Film werden von den Amerikanern 2 Astronauten hochgeschickt und die gehen halt auf die Rückseite des Monds und treffen da das erste Mal auf die Nazis. Und der eine hat halt ein Smartphone mit und der verrückte Professor der Nazis sieht dieses Smartphone und sagt, was ist das? Und der Ami sagt dann nur, ja, das ist mein Computer. Und dann sagt der Professor nur so, das ist doch kein Computer, dreht sich um, zeigt auf einen riesengroßen Schrank und meint nur, das ist ein Computer. Weil er halt da seinen eigenen Schrank in den letzten Jahren noch entwickelt hat, der es gerade mal schafft, eine kleine Addition zu machen, während der andere mit einem iPhone schon da antanzt.
Okay.
Und das zieht sich halt komplett durch den Film durch. Der Astronaut ist zum Beispiel schwarz und um arisch zu werden, bekommt er von dem Professor den Albinisator gespritzt. Also, damit er wieder weiß.
Geil.
Ja. Und auch so Sachen, wie die Namen, die da gegeben wurden. Die Deutschen haben natürlich alle urdeutsche Namen. Zum Beispiel die Hauptdarstellerin heißt wie war's? Renate Richter. Total urkomisch das Ganze rübergebracht, weil die auch in diesem altdeutschen Dialekt reden und die ganze Zeit in ihrer Kluft da rumläuft, also in so einem typischen schweren Mantel mit der Frisur, die man aus Indiana Jones zum Beispiel kennt und halt diese Ideologie vom vom Herrn Hitler einfach ja, predigt und wirklich denkt, dass das gut ist. Peter kommt dann auf die Erde und sieht halt, was diese Ideologie eigentlich gebracht hat. Und ja, der Rest vom Film wäre dann sehr gespoilert, wenn man da weiter erzählt.
Mach aber bitte nicht.
Ja, der hat so viele Twists und Turns, der Film, dass man echt denkt, ist zwar low budget, aber ist geiler low budget. Und wo du, Franzi, wo du eben gesagt hast, dass der auf der IMDb hat dein Film 7, wie viel?
7,6.
Ja, Iron Sky hat 7,5.
Na, also passt doch.
Ja, also
ist auch wieder so ein kontroverser Film.
Genau. Aber auch, das Geile ist auch, der ist zwar low budget, aber der ist richtig gut produziert. Also gegen Ende hat man Transformer-ähnliche Schlachten im Weltall, wo hier zum Beispiel wieder auftaucht oder die ISS ihre Waffensysteme ausfährt. Oder auch das Geile ist, der Film ist größtenteils durch Spenden finanziert worden und jeder, der was gespendet hat, durfte sich eine Szene für den Film wünschen. Also sagen wir, man hat als Spender mal 1.000 Euro oder 2.000 Euro für den Film gegeben, durfte man sich halt wünschen, okay, die Hauptdarstellerin ist mal in die Unterwäsche zu sehen. Hat funktioniert. Die Hauptdarstellerin fliegt mal kurz aus der Luftschleuse raus, alle ihre Klamotten fliegen weg und du siehst sie halt mal in Unterwäsche.
Geil. Das ist echt eine Innovation, das ist echt gut.
Ja.
Das ist cool. Also nicht das mit der Frau in der Unterwäsche, sondern die Idee, dass jeder Spender da
sich ein Thema hat. Die ist ganz hübsch.
Na dann.
Oder auch so Sachen, wo die Filmmacher sich einfach nicht geschämt haben, zeigen, dass es eine Low-Budget-Produktion war. Zum Beispiel soll der Film größtenteils in New York spielen, aber wenn man, wenn dann die Szenen auf den Hochhäusern gedreht werden, sieht man im Hintergrund die Commerzbank in Frankfurt.
Und, ist das ein deutscher Film?
Ja.
Ah, das ist ja noch geiler. Die einzigen guten Nazi-Filme können wir Deutsche machen.
Ja, also der Film ist echt, er ist halt wirklich sehenswert. Also jeder, der Pulp Fiction mochte, wird auch den Film mal mögen, sag ich mal.
Cool, dann werde ich mir den mal angucken. Pulp Fiction ist einer meiner Lieblingsfilme.
Definitiv bin ich auch dafür. Zwei Sachen. Die erste Sache ist, die ich nie einwerfen durfte. Du sagst wirklich Herr Hitler?
Finde ich super. Ich weiß nicht, was der politisch korrekte Term ist. Weil ich, wenn ich sage, der Führer...
Hitler. Ja, okay. Wenn du sagst, der Führer, dann ist es schon wieder anders. Nee, Hitler. Einfach bis Hitler. Aber Herr Hitler ist natürlich sehr formvoll.
Ich habe gemeint Herr Hitler, weil ich habe seinen Status als Führer nicht anerkannt. Fertig.
Und bei dir, Franzi, ist dir schon aufgefallen, dass du Nazi in deinem Vornamen hast?
Nein! Oh Gott, stimmt!
Das ist mir ganz gerade aufgefallen, weißt du?
Permutation.
Nachdem du halt davon gesprochen hast.
Oh Gott! Nazi, oh mein Gott!
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Oh, super. Na dann. Kann mein Leben ja nur positiv werden. Nee, aber ich finde, das hört sich echt gut an.
Also man darf den Film jetzt auch nicht zu überhyped sehen. Also ich habe gute Meinung von dem Film, darum tue ich den auch ein bisschen schöner machen, als er wahrscheinlich ist. Aber wenn man da reingeht und einfach nur ein bisschen gut Unterhaltung sich denkt und nicht zu viel von den Schauspielern erwartet, dann hat man auch seine gute Unterhaltung und die 7 Euro in die Kinokarte sind gut investiert.
Aber du musst dazu sagen, dass wir sind Geeks, weißt du? Wir sehen, wir verstehen das, wir finden es lustig, Nazis zu sehen und so ein Scheiß.
Ich war in dem Film mit meinem Pfadfinderchef, der absolut kein Geek ist. Das ist eher so eine Art Player, fast schon.
Klar, ein Pfadfinder als Player. Erzähl mir nichts.
Ja.
Muss er irgendwo seinen Swag herkriegen.
Nee, aber er ist halt wirklich kein Geek, kein Nerd, er hat keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert. Und der ist halt eher so einer, der früher reihenweise die Frauen abgeschleppt hat und deswegen, und er hat den Film auch gut gefunden. Nicht so gut wie ich, weil ich einiges mehr verstanden habe und auch mehr gefeiert habe in dem Film. Also da sind jede Menge Anspielungen drin auch zum Teil, die man als Nicht-Geek nicht versteht, klar. Aber selbst er hat gesagt, der Film ist gut.
Okay.
Also ist er wirklich für großes Publikum, also breit gefächertes Publikum gemacht.
Okay.
Ja. Also ich fand auch, dass es sich schon gut angehört hat mit der allein die Illuminatis hinterm Mond ist irgendwie genial, ich weiß nicht warum. Es ist einfach, es ist mal was anderes.
Mich stört, dass es unlogisch ist, aber...
Ja, in Glorious Bastards haben die Herrn Hitler ja umgebracht. War auch unlogisch, aber war geil.
Ja, also das war cool, es war so die Revanche.
Zumindest in dem Maß, wie Transformers unlogisch ist.
Ja, das ist gut, weil Transformers...
Also mehr unlogisch ist er jetzt auch nicht.
Bitte? Ja, was ist denn, also... Nee, warte, das artet jetzt eine Diskussion noch, pass auf. eine autonome Rasse, die aus dem Weltall kommt, ist für mich logischer als Nazis, die mit 10.000 Leuten auf dem Mond fliegen, irgendwoher Sauerstoff herstellen, wie auch immer, und vor allen Dingen dann dort Städte errichten. Mit was? Die fahren dort mit Autos, Alter.
Auf dem Mond? Ich dachte, der ist voll klein.
Ja, okay. Also
die fahren, die haben dort Gravitation auf einmal. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist einfach nicht möglich.
Ja, aber das ist die künstlerische Freiheit. Wie gesagt, ich sag das so gut wie in jedem Podcast. Filme sind Kunst.
Ist ja auch so. Aber Manuel hat gesagt, dass Herr Hitler genauso wie Optimus Prime logisch sind. So. Und das finde ich nicht gut. Kannst du ja nichts mit Transformers so vergleichen.
Mars Attacks.
Ja, gut, okay. Das kann ich sogar einsehen.
Gut. Gut, dann gehen wir doch mal weiter, oder? Was sagt ihr?
Achso. Bin gespannt. Also,
ja. Ich spoiler ein bisschen, aber nur um das Ende besser zu, wie soll man sagen?
Verständlich zu machen.
Nee, nicht verständlich zu machen, aber es gibt über das Ende eine breite Diskussion. Und ich sage, ich habe den Film so geguckt, dass die Nazis am Ende gewinnen.
Das war klar.
Andere gucken den Film so, dass die halt sagen, okay, die Nazis sind besiegt. Aber da muss man...
Vielleicht, weil sie es so sehen wollen.
Nee, ja, auch.
Lass mal das da einfach so stehen.
Genau, lass mal das stehen und jeder kann ja mal unten in die Comments schreiben, unsere vernachlässigte Sektion, was er von dem Ende gehalten hat. Er oder sie.
Genau, oder generell von dem Film. Gut, dann gehen wir mal weiter. Zu My Week with Marilyn. Das ist ein Film, den ich mir angeguckt habe, da ich ein absolutes Marilyn Monroe-Fangirl bin. Jetzt nicht in dem Sinne, ich habe wasserstoffblonde Haare und laufe nur noch im weißen Kleid rum, sondern ich mag ihre Geschichte, ich mag ihre Filme, ich habe auch alle Filme gesehen von ihr und habe mir gedacht, komm, autobiografischer Film, dann gucke ich das doch mal. Ja, war, auf jeden Fall erstmal erzähle ich mal, worum es geht. Colin Clark, will im Filmbusiness arbeiten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß nur, dass er in Black Death mitspielt. Er will auf jeden Fall im Filmbusiness arbeiten, bekommt auch einen Job als dritten Assistent bei dem Film The Prince and the Showgirl, verliebt sich dann in die mental angeschlagene Marilyn Monroe und verbringt mit ihr eine Woche. Ja, oder also es geht im Prinzip darum, um das Tagebuch. Es ist alles, kein Problem. Es ist eine wahre Geschichte. Es geht um das Tagebuch, was Colin Clark geschrieben hat.
Das Wichtigste, was du sagen musst, ist, wer die Marilyn Monroe spielt, weil das ist nämlich der Punkt, warum ich mir den Film nicht gern angucken möchte.
Michelle Williams, stimmt. Michelle Williams spielt Marilyn Monroe. Naomi Watts wäre eine bessere Marilyn Monroe gewesen, aber
Naomi Watts?
Ja. Hast du ihr...
Zu alt.
Ja, aber hast du ihr Marilyn Monroe Fotoshoot gesehen? Die soll ja in Blond, soll die ja auch Marilyn Monroe spielen. Die sieht 1:1 teilweise aus wie die. Das ist echt.
Nein, aber die ist alt. Die ist doch schon Mitte 40.
Aber Quincy Fang. Aber
die hat nicht so viel Oberweite, damit sie spielen könnte.
Ja, Naomi, aber ich mag Naomi Woods gern.
Ich mag die auch gern, aber die ist halt einfach alt inzwischen. Die kann auch keine junge Marilyn Monroe spielen. Ich finde einfach. CGI, dann dachte ich. Na, allerdings, den hätten wir die echte nehmen können, wenn man jetzt schon Tupac auftreten sieht.
stimmt.
Nee, aber ich finde halt Michelle Williams, ich kann es bloß immer wiederholen, ich kann mit der Frau nichts anfangen. Will ich auch nicht.
Aber sie macht
auch, wenn sie es möchte.
Sie macht ihren Job super. Also, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne Marilyn Monroe, weil das wäre ja Blödsinn. aber ich habe halt viel gesehen von ihr und auch ein paar Background-Infos und sowas und dann ist das, spielt Michelle Williams die Marilyn Monroe einfach super.
Okay.
Die ist die ist so verrückt und so, ja, das ist 3-5 Jahre vor ihrem Tod gewesen und man merkt da schon, wie mental angeschlagen die ist und Michelle Williams bringt das wirklich super, super rüber, also das muss ich wirklich sagen, also das ist wirklich der Knaller. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das jemand so gut kann. Auch dieses Flair, den Marilyn Monroe immer ausgestrahlt haben soll, hab leider nicht selbst mitgekriegt, kriegt sie wirklich super hin. Also das habe ich wirklich nicht erwartet, dass die so eine klasse Marilyn Monroe spielt.
Okay.
Ist echt so. Ansonsten fand ich den Film sehr sinnlos, komischerweise. Ich habe echt viel erwartet, habe leider nicht viel bekommen. Ich weiß nicht, es geht blöd aus, es fängt blöd an, die Mitte ist blöd. Ja, die Geschichte ist irgendwie nicht so, die ist so, ne, man kann sich mal angucken, aber ich brauche den jetzt nicht nochmal gucken. Ja, aber ich fand auch Emma Watsons Rolle zum Beispiel total sinnlos.
Okay.
Ja, ich spiele ja die Freundin von Colin Clark oder Love Interest von Colin Clark. Von den. Ja,
der Film ist die von Harry Potter?
Ja, Emma Watson. Hermine.
Oh Gott.
Gut, das jetzt werde ich ihn vielleicht doch gucken. Jetzt werde ich ihn vielleicht doch gucken, einfach nur wegen Hermione.
Ja, sie macht auch wieder einen super Job. Die kann ja auch super schauspielern, Emma Watson. Aber ich weiß, ich fand den Film einfach so, Ich habe wegen Hunger Games, wegen Jennifer Lawrence die ganze Zeit mal, hab dann Winterspawn geguckt und dachte, Winterspawn ist schon ein schwachsinniger Film.
Was?
Aber My Week with Marilyn ist ja noch langweiliger.
Mach dich nie unbeliebt, Franzi.
Winterspawn, ich verschraff den Film nicht. Ich finde ihn sinnlos.
Ja klar ist der sinnlos, aber genau solche Situationen und solche Hillbilly-Familien gibt's halt. Und das ist das Schlimme.
Ja gut, okay. Auf diese Sicht ist der Film wieder geil.
Der Film interessiert mich genauso viel. Also hier, Week with Marilyn, genauso wie Eiserne Lady. Das sind so Filme, auf die habe ich einfach keinen Bock. Das muss ich mir nie antun.
Ja, also ich würde My Week with Marilyn auch ehrlich gesagt nicht empfehlen.
Gut, dann mach's nicht.
Der ist echt langweilig.
Geld gespart, juhu.
Ja, Geld gespart. Ich habe ihn Gott sei Dank auch nicht im Kino gesehen. Ich habe die Blu-ray geschenkt bekommen aus Amerika.
Sehr schön. Warst
du nicht in der PR?
Nee.
Oh.
Nee, leider nicht. Ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Aber...
Als Blu-ray, der Film. Wow.
Als Blu-ray gesehen. Also auf Blu-ray. Egal.
Marilyn Monroe. Yay. Ich hab gesagt, die Poren von Marilyn Monroe. Yay.
Die Poren von Michael.
Nee. Genau. Ja, eben.
Nee, also wie gesagt, ich bin ein sehr, sehr großer Marilyn Monroe-Film, würde auch jeden ihrer Filme empfehlen, aber diesen, ja gut, sie spielt ja nicht mit, aber den, ich weiß nicht. Auch als Fan war der irgendwie, braucht man nicht.
So, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt einen Film hatten, in dem schon ein Potter-Teil mitgespielt hat.
Gehen wir doch in den nächsten über.
Gehen wir in den nächsten über, in die Lady in Black. Boah, die Frau in Schwarz.
Genau, erzähl mal.
Ich habe schon mit dem Fully schon mal drüber geredet gehabt. Es ist halt, ich mag eigentlich Filme, in denen ich mich grusel sehr, wenn ich sie nicht allein sehen muss. Und es ist immer schwierig gewesen. Ich habe halt gewusst, der ist gruselig, aber dachte so, ey, pfff. Bist ein Kerl, es ist ein bisschen gruselig, mein Gott, weißt du. Der Film geht ein bisschen schleppend los. Es ist, der Daniel Radcliffe spielt eine Hauptrolle, also Harry Potter. Er hat einen kleinen Sohn. Der ist jetzt, wie alt wird er sein? 1-2 Jahre.
Aber er heißt nicht Severus oder Albus oder so, oder?
Nein. Gut. Ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Mutter bei der Geburt gestorben und das nimmt ihn ziemlich mit, Daniel Radcliffe halt. Und er ist Anwalt und stürzt sich halt in die Arbeit. Er muss in ein Dorf fahren, irgendwo in England. Dort ist ein Haus, was verwünscht ist, wo eine alte Lady drin gewohnt hat. Und was halt versteigert werden soll. Die Dorfbewohner wollen halt aber nicht mitspielen, weil der Fluch besagt, wer dort in einem Grundstück ist und die Frau irgendwo sieht, den Geist von ihr, dann sterben die ganzen Kinder in der Stadt. Ja, und Daniel sagt sich halt so, nö, ist mir egal, ich ist mein Job, ich mach das einfach. Und macht sich halt auf die Socken zu dem Haus, was auch nur an bestimmten Zeiten zu sehen ist, weil dort die Ebbe und Flut den Weg zumacht. Und ja, wie es halt so kommt, sieht er halt dann die Frau und die ersten Kinder sterben. Und das nimmt dann halt dann seinen Verlauf. Die erste halbe Stunde ist ein bisschen leicht zäh und bloß ein paar Schocker, wo man sich so sagt, so, haha, okay, Paranormal Activity ist ein bisschen härter dann, was schon gut gesagt ist. Aber danach haut der Film einen weg. Also ich hatte echt Schiss danach, also so alleine im Dunkeln. Es war schon, weiß ich nicht, das Ende spektakulär und ich finde, Daniel Radcliffe spielt die Rolle so gut, dass man nicht ansatzweise einmal an Harry Potter denkt. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtige an dem Film, dass man halt merkt, dass Daniel Radcliffe sich entwickeln kann und man nicht immer die Verbindung zu seinem alter Ego herstellt.
Hat auch, finde ich, generell gut gemacht, dieses aus der Rolle rauswachsen.
Ja. Hast du den Film gesehen?
Nee, aber ich hatte vorher während Harry Potter schon das My Boy so und so. Ich habe den Namen jetzt genau vergessen, wo er halt diesen Armeeoffizier spielt. Das hatte ich auch im Push to Talk schon angesprochen. Und da fand ich ihn auch wirklich nicht mehr Harry Potter-mäßig, sondern als Charakterdarstellung. Das kann er halt gut.
Ja. Also ich kann dem Film definitiv ein Go geben, dass man sich den angucken soll, wenn man halt auf sowas steht. Also ich meine, es spielt halt Anfang der 19. Jahrhundert. Da ist sowieso irgendwie alles gruselig, finde ich. Weil es ist überall Nebel, es ist England, die Leute reden komisch und überall sind Pfützen und Schlamm und...
Das ist schon auch so in England?
Wahrscheinlich schon, aber das ist halt... Irgendwie hat das sowieso sowas Befremdliches ein bisschen. Ja, aber man kann sich da halt schon schön gruseln, also...
Also ich finde, wo wir gerade dabei waren mit der Charakterentwicklung von Daniel Radcliffe, ich finde, das kriegt man in den Harry Potter-Teilen schon gut mit.
Ja.
Wenn er, ich gebe mal gerne als Beispiel im ersten Harry Potter-Teil, wenn er am Ende gegen Lord Voldemort und Professor Quirrell kämpft, kämpft in Anführungszeichen, läuft ja nur blöd darum. Und dann versucht er aus diesem Feuer zu entkommen und er einfach nur nach neben und nach rechts geht und dann denke ich mir, Junge, okay, du bist 11, du kannst nicht schauspielern, alles klar, gut. Aber das ist so schlecht gemacht, einfach von ihm auch, ja. Und wenn ich mir dann aber den 7. Teil angucke, was der für einen Sprung, was die generell alle 3 für einen Sprung gemacht haben, die Kids. Ja. Wie die angefangen haben, wie Emma Watson angefangen hat, die war, ja gut, wie gesagt, die waren 10, die waren 11, die konnten noch nicht wirklich schauspielern, aber jetzt, die haben alle 3 riesige, riesige Schritte gemacht. Also das.
Ich fand
die beiden, meinst du?
Was?
Die von Ron, ich weiß, kenne den Schauspieler.
Ja, deswegen erleichtert die beiden. Ron Weasley wird, denke ich mal, nie eine große Karriere irgendwie anstreben oder kriegen. Der wird vielleicht irgendwo als Barmann arbeiten in Irland oder so.
Denn seine Schwester wird bestimmt eine große Karriere haben.
Ist sie auch rothaarig?
Ja.
Naja, dann wird schon wieder eng.
Immerhin kann sie dann ihre Seele nicht mehr verkaufen, das doch schon mal.
Stimmt, das ist eigentlich ganz gut. Wieso hatten eigentlich Voldemort keine roten Haare?
Weil Voldemort
auch keine Haarsprossen.
Aber dafür hat er so blasse Haut, also. Vielleicht hat er auch rote Haare, hat aber irgendwie kurz Haarausfall, oder?
Ja, aber er hatte ja schwarze Haare. Tom Riddle hatte ja schwarze Haare.
Ja, stimmt. Tom Riddle war schwarz.
Zur Haare.
Ja.
Es sollte um die schwarze Frau gehen.
Genau. Der Bummel, genau, von schwarzen Haaren zur schwarzen Frau. Also die schwarze Frau ist die Frau in dem Haus.
Richtig, genau. Also, ja, die Frau in Schwarz. Die trägt halt schwarz, weil sie halt trauert. Wegen einer Geschichte, die dort passiert ist. Wieso nimmt sie wohl die ganzen Kinder mit? Na? Keiner? Das war kein Spoiler. Man kann sich das denken, also die Story ist jetzt auch nicht so überkrass dann verstrickt oder so, aber die ist ganz interessant und die ist auch spannend, also trotz dessen, dass man relativ schnell eigentlich weiß, um was es geht, bleibt sie spannend und das Ende ist überraschend.
Ist das vielleicht, ist das so ein bisschen wie die alles? Also so wie du das jetzt beschreibst, alles düster, alles dunkel, gruselig.
Hat ein bisschen was von sie aus, ja.
Erinnert mich gerade stark an die alles und erinnert mich gerade stark daran, dass ich den mal wieder gucken muss.
Es geht in die Ecke. Also wenn man jetzt sagt, dass man sucht einen Film, der ähnlich ist, dann kommt es also schon ganz nah, ja.
Ich habe gedacht, das wäre wieder so ein ähnlicher Film wie My Boy Jack oder so von ihm. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass es das so ein Gruselfilm ist. Also
ja, es ist ein richtiger Gruselfilm. Oh, cool. Ist auch blutig und so, also übermäßig nie, aber es ist halt schon zu Stellen, wo du dir sagst, okay, hättest jetzt nicht mitgerechnet, aber finde ich gut. Ja. Machen wir weiter?
Genau. Von der Lady in Black zu einer anderen Lady in Black, Battleship.
Richtig. Manu, du kannst darüber gleich dich auslassen. Ich steig dann einfach mit ein, weil ich ja danach schon wieder reden muss. Aber vergiss mal bitte keinen Vergleich zu Transformers einzubringen.
Kein Vergleich.
Doch. Also vergiss nicht, den Vergleich einzubringen. So rum.
Achso. Ja, Battleship ist größer gleich Transformers. So, kontroverse geschaffen, Diskussion beginnt.
Größer gleich, hast du gerade gesagt?
Größer gleich ist nee, gut.
Nee, Spaß.
Transformers vor allem welcher, und vor allem Battleship. Welcher Transformers? Der erste oder
alle
der
drei zweite? Zusammen.
Alle drei zusammen, okay.
Nee, man sollte die Filme nicht vergleichen, weil Battleship
geht auf eine
ganz andere Art von Film ab, als es die Transformers-Teile tun. Aber erstmal Überblick. Worum geht's? Bei Battleship geht's um... Ja, im Prinzip geht's darum, dass ein junger Navy-Soldat, beziehungsweise Lieutenant ist er, glaube ich, seiner Freundin einen Antrag machen will. Das ist so die grobe Story. Jetzt denkt ihr, oh, ist ja langweilig. Das Ganze passiert aber zur Zeit einer Alien-Invasion auf der Erde. So, jetzt ist es wieder interessant. Die komplette Story beginnt damit, dass man halt den Herrn Lieutenant Alex Hopper, war das der? Ja.
Mhm.
Genau, also Alex sieht man am Anfang des Films als totalen Loser mit seinem Bruder Stone. Warum auch immer er Stone mit Vorname heißt.
Ach, mit Vorname heißt er Stone?
Ja, Stone Hopper.
Okay.
Also, die beiden sitzen in einer Kneipe und feiern Alex seinen Geburtstag. Und Stone will ihn halt in der Navy mit dabei haben, weil die Navy bildet Charakter und macht aus Losern Männer. Ey. Während die da so sitzen, kommt eine ziemlich hübsche Dame rein, mit ziemlich größerer Oberweite, und Alex, der Loser, springt natürlich sofort drauf an und fängt an, die Dame anzumachen.
Große Oberweite, da war es schon mal nicht Rihanna.
Okay. Ja, aber die ist heiß.
Rihanna?
Nein, die Alte.
Okay.
Ja, die Alte heißt Samantha und ja, es bildet sich halt auf Basis dessen eine ziemlich lustige Geschichte um einen heißen Burrito. Ich will halt nicht zu viel spoilern.
Chicken Burrito!
Chicken Burrito! Und ein paar Taser geschossen. Ja, das eine führt zum anderen. Samantha wird halt die Freundin von Alex, was man natürlich spoilern darf, weil sie ist auch die, die den Antrag empfangen soll. Aber vorher muss Liam Neeson, der ihren Vater spielt, von Alex Stone gefragt werden. Ja, und weil... Alex Stone, Alex Hopper meinte ich natürlich. Und weil Alex ja gesagt hat zu seinem Bruder und in die Navy gegangen ist und dort halt seine Karriere als Lieutenant begonnen hat, ist Liam Neeson als Admiral Shane sein Vorgesetzter. Hört sich alles nicht so wild an, aber Alex ist halt trotz der Navy immer noch ein Loser. Er eckt überall an, wo es nur geht. Er zeigt keinen Respekt und tut auch nicht so wirklich hinter der Technik, die er da einsetzt, stehen. Also, ja, er ist Waffenoffizier im Inneren von einer ganz normalen Fregatte. Und während die Aliens dann kommen, wird er halt ziemlich schnell zum Captain gemacht. Warum, kann sich jetzt wohl jeder denken. Zu den Aliens selbst. Die Aliens werden von der Erde aus kontaktiert. Also man hat einen extra, extrasolaren Planeten gefunden. Planet G. Warum auch immer G. Und hat den mit einem super, ultra, mega fetten Satellitenschüssel-Ding auf Hawaii angefunkt. Also jeder, der Physik 1 bestanden hat, weiß, dass sowas überhaupt nicht geht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall wurde der Planet halt angefunkt vor diversen Jahren und die Aliens kamen halt jetzt einfach. haben sich nicht angekündigt, sind wie Meteoriten auf die Erde gefallen, alle um Hawaii drumherum und alle während eines riesengroßen Flottenmanövers, was da stattfindet, und bauen halt ein Schutzschild um Hawaii auf. Problem ist, innerhalb dieses Schutzschildes befindet sich nur die Fregatte von Alex Stone, die Fregatte, wo Alex Hopper, die Fregatte, wo Stone Hopper der Captain drauf ist, und eine japanische Fregatte, wo Alex dem Captain von einer die Nase gebrochen hat. Wie gesagt, der eckt halt überall an. Ja, und jetzt fallen da halt diese riesengroßen Transformer-ähnlichen...
Ha!
Was?
Ha! Transformer-ähnlich.
Ja, Transformer-ähnlich. Roboter, also man denkt am Anfang, sind Roboter, später stellt sich halt raus, es sind keine Roboter, fallen halt da ins Wasser und stehen da rum. Greifen nicht an, stehen einfach da. Erst als die Schiffe dann anfingen, ihre Waffen auf sie zu richten, also auf die neuen Schiffe, da fangen die Außerirdischen an, sich zu verteidigen. Und ja, das Ganze ist ziemlich imposant, ziemlich radikal und auch ein bisschen Overkill-mäßig dargestellt. Dann beginnt gut eine Stunde lang solide, gute Unterhaltung und ein ziemlich guter Actionfilm.
Die Musik für den Film hat übrigens derselbe gemacht, der die Musik für Transformers gemacht hat. Nur so als Nebeninfo.
Steve Jablonski?
Ja.
Wow, dann ist es ein Muss, weil der macht. Der ist Schüler von Hans Zimmer gewesen und macht richtig geile Musik.
Man muss dazu sagen, es gibt eine Szene, die finde ich halt übelst witzig. Also Rihanna ist ja dort auf dem Schiff so eine Art. Was ist denn die? Weiß ja, nicht, die halt ist, ein Soldat, die halt auf dem Schiff arbeitet. Ja, genau. Und die ist halt, die haben halt dann irgendwann Kontakt mit Aliens, die haben halt irgendwelche komischen Anzüge an und die hauen halt dort den Ohr auf die Schnauze und die Rihanna kriegt halt zwei in die Fresse. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Kriegt halt zwei in die Fresse, steht auf und geht. Also die hat halt durch Chris Brown anscheinend echt wirklich einstecken gelernt. Ja. Das fand ich an der Stelle halt übelst krass. Also kriegt ja, halt mal von gedacht. So 2-Meter-Roboter mal in aufs Maul und stehst halt wieder auf. Ja klar, Rihanna. Ja.
Aber so muss man sagen, dass Rihanna als Schauspieldebüt eine gute Arbeit geleistet hat.
Ja, war in Ordnung.
Die hat solide geschauspielert. Und die ist so klein.
Also, da habe ich auch wieder anderes man, gehört. Also nicht, das dass sie klein ist.
Kaum, wenn sie auf der Bühne steht oder so, dass sie wirklich so winzig ist. Also die geht kaum über die Hälfte von einer normalen Tür hinaus. Also, ist echt klein, das Mädchen.
Die Türen sind auch übelst groß auf solchen Schiffen, ne?
Naja.
Normale Leute müssen sich bücken, um durch diese Türen durchzugehen.
Ja, weil die Menschen einfach dort übelst groß sind, die auf Schiffen arbeiten.
Meinst du?
Naja. Ach Quatsch, keine Ahnung, war Spaß. Ja, ich finde, wenn man halt auf so Sachen wie Transformers steht, sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Auf
jeden Fall.
Also wenn man auf solchen normalen
Komödien steht, sollte man da reingehen.
Naja, ich fand ihn jetzt nicht übelst witzig, aber...
Oh, so viele Anspielungen und so.
Ich habe eigentlich bis jetzt nur Schlechtes gehört. Außer von euch beiden.
Ja, du verkehrst mit den falschen Leuten.
Kino
definitiv. Leute, das und ich und Fully sind schon schwierig, aber du schlägst den Boden immer aus dem Fass.
Ja. Ich mache keine. Ich gucke mir jeden Film an, ich bilde mir sowieso immer meine Meinung, aber ich habe bis jetzt nur Schlechtes gehört.
Movie Reporter hat auch 80 gegeben, wie dein Panem, aber das Publikum hat 70% gegeben.
Ja, das
ist 6,4.
Ja, das ist, wie gesagt, ich mache mir sowieso immer meine eigene Meinung. Alle haben Catwoman gehasst, ich habe Catwoman geliebt. Keine Ahnung warum, die alle so schlecht fanden. Ich fand ihn toll. Deswegen, ich mache
mir Catwoman gut.
Ja, ich fand Halle Berry als Catwoman echt super. Und Halle Berry generell so in dem Film, aber naja, egal. Wie gesagt, ich mache mir sowieso immer meine eigene Meinung. Mir ist es eigentlich egal, was
ein
Kritiker sagt oder so.
Ja, mal kurz zum Film. Ich fand auch gut, wie sie wirklich Schiffe versenken, also das Flottenmanöver in das in den Film implementiert haben.
Das wollte ich gerade fragen, wie hängt das denn überhaupt zusammen? Hasbro,
ja, Spiel das, und... Also man darf nicht zu viel verraten, weil das...
Man kann es nicht verraten, verrat's halt nicht. Ende. Ja. Am Ende wird halt das genau umgesetzt und das machen sie eigentlich ganz gut.
Ja. Okay, dann also verrat's.
Gegen Mitte passiert halt was, wodurch die Schiffe ihr Radar nicht mehr einsetzen können. Und da tun die halt anders versuchen, die Gegner zu
Orten. Und das Ganze erinnert halt sehr an Flottenmanöver. Ist natürlich absolut unrealistisch, was sie da machen, weil die eigentlich mit Papierkügelchen gegen Panzer erschießen, von dem Größenverhältnis her. Aber es ist schon gut umgesetzt, auch sehr, sehr am Ende vom Film, also kurz vorm Schluss, kommt eine Szene, da ist ein Veteran von einem Schlachtschiff und in sein Schiff wird halt getroffen und er sagt, so versenkt man aber kein Schlachtschiff. Das war so geil in dem Moment, weil einfach, wenn man Flottmanöver kennt, weiß man, dass das Schlachtschiff hat 4 Trefferzonen und die blöden Aliens haben nur einen davon getroffen und in dem Moment lässt er den Platz los.
Okay, das hat echt was.
Ja, das sind so zweideutige Anspielungen, die über den ganzen Film auch zum Teil verteilt sind. Oder es gibt eine Nebenrolle von einem Typ, der keine Beine mehr hat. Und der trifft auf einen Nerd, der damals das Signal mit ins Weltall geschickt hat, was Planet G angefunkt hat. Und der Nerd denkt die ganze Zeit, dass das ein Cyborg ist und dass die Terminatoren jetzt kommen. Fand ich auch derbe lustig.
Wir müssen uns noch ein bisschen beeilen.
Müssen wir?
Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Oh. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Ja, ein bisschen was
vor uns. Okay, dann schließen wir Battleship.
Irgendwas wollte ich noch sagen zu Battleship. Achso, der Hauptdarsteller, das finde ich krass. Der sieht aus wie der Typ von, ach Gott, wie heißt der Film, der noch schlechter ist als Panem? Ich komme nicht drauf. Alter. Zwischen den Welten.
Welten. Du meinst, hier, John Carter. Das ist der Typ
John Carter. Das ist der Typ.
Das ist der Typ, ja.
Also. Okay, naja, hat er mich mal eine Runde.
Hey, der geile Lady in Black sieht aus wie der in Harry Potter.
Nee, ich fand aber John Carter war richtig schlecht, würde den Form gar nichts sagen. Also Leute, nicht gucken.
Ja, nicht reingehen,
hab
nicht
das hier unterstützen.
Auch gar nichts.
Das ist versaut.
Das ist nicht versaut, das ist unterirdisch, das ist eine Frechheit.
Ja.
Gut, ja. Dann hat der liebe Gabriel sich American Pie angeguckt. Reunion. American Reunion.
Richtig. Ich würde gar nicht jetzt auch darüber jetzt ewig reden. Die Grundstory ist, man hat wirklich alle Leute aus den American Pie-Teilen, also aus dem ersten hauptsächlich, alle wieder am Start. Es geht halt um eine Reunion, also um ein Klassentreffen. Und es ist halt, man sieht halt, was ist aus den Leuten geworden, wie haben sie sich entwickelt, was haben sie sich vorgenommen und was ist halt wirklich da passiert. Und ja, also der Film ist ein ganz typischer American Pie Film, geht aber eher zu den ersten Filmen zurück von dem Humor als zu den letzteren, also es wird nicht ganz zu vulgär und auch nicht ganz so sinnlos, sage ich jetzt mal, also es hat schon was, der Film. Stifler ist immer noch der beste von allen, ist halt der lustigste und halt hat sich halt nicht wirklich verändert, ist halt nicht wirklich erwachsen geworden. Und ansonsten, ja, es ist halt, die typischen Gags, die halt passieren in den ganzen Teilen, passieren halt auch wieder jetzt. Der Vater kommt halt wieder rein und erwischt halt irgendjemanden bei irgendwas. Und es ist halt witzig, das sind wirklich halt alle Charaktere wieder da. Also wer halt die American Pie Teile mochte, vor allem halt den ersten, der wird den bestimmt auch mögen. Also ob man den jetzt im Kino sehen muss, ist halt ja, fragwürdig. Aber ich habe schon geschmunzelt und ich fand ihn eigentlich ganz witzig.
Ja, ich werde ihn mir angucken müssen, ich hab's versprochen.
Ja, also dir wird es nie leid tun, diese knappen anderthalb Stunden. Also es ist
noch. Ich mochte den ersten ganz gern. Ich mochte auch den zweiten ganz gern.
Ja, das ging auch noch, aber dann wurde es halt langsam albern, ja, und dann mit dem Bruder noch, ja.
Ja, genau. Gut, dann.
Aber jetzt.
Wenn du nicht mehr viel drüber reden willst, dann kommen wir doch, ja, wie sagt man so schön, das Beste zum Schluss. The Avengers. Ich war gestern drin. Vorgestern.
Ich auch.
Alter, was ein Brett. Mehr kann ich gar nicht sagen. Was ein Ding.
Gut, lassen wir es. War ein super Film. Dankeschön. Nein, das ist,
nein, das ist wirklich,
unglaublich. Erzähl die Story.
Also, es geht, ja.
Ohne den Fully zu spoilern, weil der arme Junge hat noch nicht gesehen.
Ich glaube, der hat das Mikro aus. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er anfängt. Ich bin so geflasht vom Ende. Auf jeden Fall, ja, es geht darum, dass Loki auf die Erde kommt und ja, es geht darum, dass die so ein Tesseract hieß das Ding, ne?
Tesseract.
Genau, den Tesseract, das ist so ein Energiewürfel. Und der öffnet ein Portal in eine andere Welt. Und da kommt dann Loki raus. Und meine Mitgängerin hat mir so ein bisschen was von griechischer Mythologie an den Kopf geschmissen, aber ich habe keine Ahnung, was da alles war, keine Ahnung. Und
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja.
Was hat denn das mit griechischer Mythologie zu tun?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
Germanische, wenn dann.
Oder germanische kann auch sein. Ja, ja, sie hat auf jeden Fall von irgendeiner Mythologie geredet und sie wusste auch sofort, wer da aus diesem Ding gestiegen ist, obwohl ich es noch nicht mehr wusste.
Ja.
Und sie ist absolut kein Comic-Film, kein Film-Fan, kein Superhelden-Fan. Und ja, und der möchte die Welt unterwerfen eigentlich. Er sagt selbst, er möchte der Welt Frieden bringen. Und möchte sie aber im Prinzip unterwerfen. Und ja, und die Avengers versuchen das halt aufzuhalten. Der Nick Fury, im Auftrag von S.H.I.E.L.D., versucht dann die Avengers zusammenzubringen und dass sie halt Loki besiegen und seine Riesenarmee, die er da aus diesem Portal rausholt. Ja, darum geht's eigentlich. Hört sich jetzt echt nicht so super spektakulär an, eigentlich.
Das Wichtigste ist doch eigentlich, dass sie sich finden als Team. Wie die ganzen Ego-Superhelden und der Gott und alles Mögliche dann wirklich zusammenfinden und ein Team bilden und nicht jeder für sich, sondern alle zusammenkämpfen, ja.
Das fand ich sehr gut gemacht, auch mit den Karten von Agent Phil hieß der, glaube ich, ne?
Phil, aber der hieß keine Ahnung, Phil halt.
Er heißt Agent Vornamen.
Ja, ey. Also was wirklich, was man dem Film lassen muss, erstens, er hat Action von vorne bis hinten, die Story ist echt cool.
Ja.
Und man kann lachen, man kann so schön lachen. Ich habe wirklich Stellen gehabt, vor allem am Ende dann, da habe ich Tränen gelacht.
Der Hulk war so genial.
Es gab noch nie einen besseren Hulk und das, wenn die wirklich mit dem Mark Ruffalo, der es wirklich spitzenmäßig auch rüberbringt, den Banner zu spielen, wenn die damit nochmal eine Auskopplung machen und einen einzelnen Hulk-Film drehen, das wird godlike.
Ich habe jetzt gerade Gänsehaut, nur weil ich dran denke, wie er sich ganz am Ende in den Hulk verwandelt.
Das ist einfach nur immer, das ist so stark.
Man merkt auch, was ich ganz schön finde, ich bin ein Joss Whedon-Fan, ich habe Buffy geliebt, ich liebe Firefly, ich liebe Joss Whedon. Und ich finde es ganz angenehm, dass man seine Handschrift so durch diesen Film wiedererkennt.
Findest du?
Total. Er liebt es, mit Spiegeln zu arbeiten. Ist dir das, wenn du die irgendwann nochmal guckst, achte mal drauf. Man sieht ganz oft einfach nur irgendeine reflektierende Oberfläche und in dieser Oberfläche spielt sich der Film ab. Das macht er in Firefly andauernd.
Okay.
Das ist genial. Das ist echt wirklich, es wird auch nicht irgendwie zu abgetauscht, sondern es ist mal was anderes. Und ich finde, Joss Whedon hat das super gemacht. Also wirklich. Also ich habe gedacht, oh, Avengers, ich fand Iron Man gut, Iron Man 2 auch okay, auch generell Superhelden, habe ich gedacht, oh, man muss es doch jetzt nicht so ausschlachten. Aber dann habe ich so viele geile Sachen über Avengers gehört. Rotten Tomatoes hat ihm 97% gegeben, by the way. Und ich kann es nur bestätigen, das ist ein Monster-Ding. Es ist geil. Die ganzen, ich weiß nicht, wie lange ging der Film, 2,5 Stunden?
Ja.
Der ist an mir vorbeigeflogen wie eine halbe Stunde.
Ja, der war
da
echt
schnell vorbei. Und was man natürlich auch erwähnen muss als How I Met Your Mother-Fan, Kobe Smulders. War super.
Ja.
Ich fand's klasse.
Ja, also ich kann auch nichts sagen. Ich fand's sie super. Man hat sie solide gespielt, ging nicht unter.
Ja, genau.
Hat ihre Szenen gehabt, das war gut.
Genau, ich fand auch, die ging nicht unter. Sie hat sich aber auch nicht so sehr. Sie war auch nicht irgendwie gezwungen oder so.
Richtig.
Was ich ganz lustig fand, ich saß dann da und alle so, hey, das ist ja Robin, das ist ja Robin. Und ich so, yay, let's go to the mall.
Ja.
War ganz lustig. War echt ein guter Sidekick, also war echt gut.
Ach, auch die ganze Zeit, diese ganzen Spitzen, die sich dort gegenseitig geben und wie sie sich am Anfang zoffen und wie ein bisschen im Captain America und Thor halt als dumm dargestellt werden, im Gegensatz halt zu Mark Ruffalo und Dings hier, Iron Man Typ.
Tony Stark.
Es ist halt witzig, also der Film hat so viel Witz und so viele Details, das schön ist. Aber ich freue mich halt und ich hoffe, die werden das ja immer weiter ausschlachten noch. Es wird ja einen zweiten Thor auf jeden Fall geben und einen dritten Iron Man, wird wahrscheinlich doch dieses Jahr kommen. Und Avengers, der nächste, soll in 2 Jahren kommen. Ich hoffe bloß, dass wenn jetzt der neue Spider-Man-Reboot anläuft im Juli,
dass Spider-Man im zweiten Teil kommt.
Dass er mit dabei ist, weil eigentlich gehört er mit dazu zu den Rächern.
Ja, das schon geil. Ich denke, das war ein Mitgrund, weil die das jetzt gerebootet haben, dass Spider-Man nicht dabei war.
Kann sein. Deswegen aber ich hoffe es halt.
Bist du sitzen geblieben bei den Credits?
Komplett, ja. Ich habe alles geguckt. Also ich dachte, es kommt da noch eine Szene, aber...
Genau, die Szene danach auch nach dem Dings. Ich meine, das war... ich weiß jetzt nicht, wer es war. Ich kenne mich in dem Franchise leider viel zu wenig aus. Ja. Thanos, ich lese gerade, es ist Thanos. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich leider nicht aus in dem Franchise.
Ja, ist halt ein Bösewicht.
Oh, verdammt, jetzt haben wir voll was verraten.
Nö.
Es lohnt sich, sitzen zu bleiben.
Man sieht ihn ja nur. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja, wissen wir ja auch nicht.
Ich fand zum Beispiel auch die Credits super geil.
Ja, definitiv. Also das war echt cool. Aber wie gesagt, ich bin halt wirklich sitzen geblieben. Ich habe mir eine Viertelstunde Credits angeguckt, weil ich dachte, es kommt vielleicht doch noch was.
Ja, ist ja bei Superhelden meistens so.
Und dann waren wir alleine im Kino.
Nee, die Let's Credits bin ich nicht mehr sitzen geblieben. Aber,
doch, ich habe alles angeguckt. Ich traue denen immer nicht. Und dann kommst du heim, weißt du, und die sagen dir, oh, hast du noch bis am Ende gewartet, da kam noch eine Szene. Ne, aber kam halt nichts.
Hast du, ich weiß nicht, ob du dich in dem Marvel-Ding so ein bisschen auskennst, hast du Stan Lee erkannt?
Natürlich.
Ich muss so lachen, ich fand's so geil. Ich wusste ja, dass er irgendwo mitspielt, weil er spielt ja teilweise meistens in seinen
Er spielt seinen immer mit.
Und ich musste so lachen, also oh, war Superheld in New York? Pff, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich so, ja. Das fand ich echt cool.
Stan Lee spielt in jedem Film mit. Wo er halt das Zeug dazu gezeichnet hat.
Ich meine, in Iron Man hat er in Iron Man auch mitgespielt? Irgendwo weiß ich, dass er mitgespielt hat.
Ja, in Thor hat er mitgespielt. Da hat er den Hammer versucht rauszuziehen. Mhm. Da war der alte Mann. Dann hat er mit Spider-Man immer wieder mal geredet. Da hat er halt gesagt, dass es halt mit der Macht, das ist schon eine große Verantwortung, die man halt trägt. Und dann mal Iron Man. Wo hat dann
Iron Man läuft, ich meine, in Iron Man 2 läuft der irgendwo, am Ende läuft er auch irgendwo lang und sagt irgendwas,
aber ich weiß auch nicht mehr. Ja, das auf jeden Fall ist eigentlich immer dabei. Was ich auch gut finde, also ohne diesen Mann würde es das Ganze nicht geben und für ihn muss es halt auch toll sein, dass wirklich so viel Geld dort investiert wird und seine Sachen, die er sich mal ausgedacht hat, vor zig Jahren verfilmt werden.
Ja, auch die ganzen Spider-Man, ohne ihn würde es Spider-Man nicht geben. Das ist einfach, der Mann alles. ist einfach alles. Der ist ja Marvel-Gott.
Ja, er ist Marvel eigentlich.
Ja, ich habe auch jetzt eine von den etwas neueren Spider-Mans, die er gezeichnet hat, die sind auch einfach noch am besten. Man sieht es auch. Also. Ich hoffe wirklich, Spider-Man kommt dran vor in dem nächsten Avengers. Es wird einfach passen, weil ich fand auch in dem Trailer Andrew Garfield, das ist meiner Meinung nach ein besserer Spider-Man als Tobey Maguire.
Natürlich.
Weil, Tobey Maguire ist halt, Tobey Maguire. Ich finde auch jetzt den Reboot. Ich stecke da echt viel Hoffnung rein, dass der besser wird.
Ist ja jetzt auch Amazing Spider-Man. Das ist ja sozusagen, es gibt ja mehrere Spider-Mans.
Ja, Spectacular Ultimative.
Richtig, deswegen ist das ja alles schon mal ganz gut, dass es da ein Reboot gibt, weil es ist ja was Neues, aber ich hoffe halt, was ganz wichtig ist, dass es halt zwar ein bisschen düster ist am Anfang, dass man halt so diese Zerrissenheit von Spider-Man mit seiner Kraft und so, dass es so ein bisschen an die Christopher Nolan Batmans rangeht, dass man halt am Anfang erstmal diese Zerrissenheit hat. Und dann aber, wenn er Spider-Man ist, also wenn er halt Spidey ist, dass er halt wirklich so witzig ist, wie Spidey ist. Hat halt immer einen Witz auf den Lippen und ist halt immer so ein bisschen der Freche, der halt rumspringt und macht. Und das muss er haben. Der ärgert auch immer Hulk und so. Das ist ganz wichtig. Das so dieser coole Typ eigentlich. So der Hipster unter den Helden. Noch Hipster, mehr Hipster als Iron Man.
Auch wenn er, ein Iron Man ist schon ein Hipster. Na, eigentlich ist Iron Man das Beste in den Avengers.
Ja. Hulk eigentlich.
Hulk, ja, eigentlich waren die alle cool. Auf jeden Fall fand ich auch ganz schön in dem Spider-Man-Trailer, wo er dann im Taxi sitzt und dann auch mal so ein ganz, wenn du schon Autos klaust, dann zieh dich nicht noch an wie ein Autodieb oder so. Ja. Und das ist genau dieser Spider-Man aus den Comics und das finde ich halt echt cool und das hat Tobey Maguire irgendwie nicht hingekriegt.
Ja, das war halt auch noch eine andere Zeit, das war halt noch mehr Popcorn. Ja, aber jetzt, denke ich mal, wird das schon werden. Ich bin sehr gespannt. Aber wenn wir gerade bei Superhelden sind, eine Sache noch. Dieses Jahr kommt ja noch ein bisschen was. Also es kommt ja unser Spider-Man, über den wir gerade geredet haben. Es kommt der Batman, der definitiv richtig fett wird, weil es der letzte Christopher Nolan Batman ist.
Ich bin der Batman.
Und Bane halt, ne? Also ich bin immer noch dafür, dass der Film nicht Batman, sondern Bane genannt wird. Und nächstes Jahr, glaube ich, Ende des Jahres, kommt von Zack Snyder, dem Regisseur, den es gibt, Superman. Ich bin zwar kein DC-Fan, ich liebe Marvel, aber Zack Snyder macht einen Superman-Film, das kann nur episch werden.
Stimmt, Man of Steel, ne?
Ja.
Genau, stimmt. Ich bin auch eigentlich gar kein DC-Fan, aber ich mag Green Lantern zum Beispiel, habe ich die ganzen alten Sachen gelesen. Ich liebe Green Lantern.
Aber der Film war echt schlecht.
Habe ich nicht gesehen, habe ich mir leider
nicht. Ja, machst du nicht. Ich mag Reynolds übelst gerne, aber das sollte er lassen. Er sollte Deadpool bleiben. Marvel ist echt cooler.
Ja, ich bin auch Marvel-Kind. Also Spider-Man geht über alles. Spider-Man ist der coolste.
Dann bist du auch jemand, der wenigstens weiß, dass man Spider-Man koppelt. Spider-Man.
Ja, klar.
Ja, es gibt nicht viele, die es nicht
wissen. Ich habe es zwar jetzt hier gerade nicht gemacht beim Schreiben, aber natürlich, ich lese ja, wie gesagt, ich habe auch ganz viele, die ganzen One More Day und One Last Day und The Brand New Day und so habe ich ja auch alle gelesen. Ich hoffe zum Beispiel, dass der Civil War zum Beispiel verfilmt wird.
Civil War wäre super, ja.
Das wäre richtig klasse. Gerade aus die Spider-Man-Story nachher noch mit MJ, was da noch passiert mit seiner Tante. Das wäre echt noch so ein Ding, was man auch wieder mit Avengers verknüpfen könnte, weil das ja auch viel mit Iron Man und so zu tun hat. Also generell mit den ganzen Superhelden. Deswegen denke ich, dass da ist auf jeden Fall noch Potenzial vorhanden.
Denke ich auch. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt mal den Lobgesang auf Marvel ab.
Oder generell mal, guckt euch Avengers an. Der läuft ja jetzt noch ein bisschen erstmal.
Ja, eben, richtig.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
Genau. Tschüssi. So.
Ach nein, cool. Stopp. Ich wollte euch noch danken, dass ihr mal wieder mit mir hier euch zusammen
gefunden habt. Mit dir immer gerne. Wenn wir nicht die ganze Zeit über Panem reden, ist es richtig schön.
Machen wir ja gar nicht.
Ich bin auf dem Schleim ausgerutscht, tut mir leid.
Na, Fuldi, mit dir macht sowieso auch richtig Spaß, weißt du.
Ja.
Alles klar, dann hoffe ich, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, ihr zwei.
Natürlich.
Und vielen Dank an den Gabriel.
Bitte, bitte und tschüss.
Und vielen Dank an den Manuel.
Hulk said.
Und dann bis denen.